Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Ein Hallo an euch Filminteressierte bei einer neuen Ausgabe von Mal anschauen.
Hallo.
Das heutige Thema, ich wollte jetzt schon sagen, es wird sehr technisch, aber dann schaltet, glaube ich, 90% schalten dann gleich mal ab. Das wollen wir nicht sagen. Aber unser heutiges Thema dreht sich um AI oder KI. Und zwar nicht um Filme, die KI zum Thema haben, sondern wie KI die heutige Filmlandschaft eigentlich beeinflusst und in den nächsten Jahren noch stärker beeinflussen wird.
Also wir reden nicht über den Spielberg-Film, den er gedreht hat, basierend auf einer Idee von Stanley Kubrick.
Nee, den heben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf, wenn wir wirklich eine Folge zum Thema machen, Filme über AI. Ich switch gerade immer zwischen AI und KI hin und her. Ich bleibe jetzt mal bei KI, das klingt irgendwie nicht so vernuschelt bei mir.
Ich bleibe bei AI, denn KI ist meiner Meinung nach der völlig falsche Ausdruck dafür.
Wer jetzt übrigens denkt, wo bin ich jetzt hier gelandet? Es geht um künstliche Intelligenz.
Artificial Intelligence.
Korrekt. Also im Prinzip Tools, die in vielen Bereichen helfen können. Aktuell ja in vieler Munde zum Beispiel ChatGPT, mit dem auch gerne schon mal Doktorarbeiten geschrieben werden, wie ich gehört habe, und dergleichen mehr. AI ist etwas, sagen wir mal, wie ein künstliches Gehirn, das bestimmte Aufgaben übernehmen kann.
Künstliches Gehirn halte ich für das übertrieben, weil richtig denken tut AI ja nicht, sondern eher ein künstlicher Helfer.
Ja, ich habe letztens mal so einen netten Gedanken zum Nachdenken gelesen. Stell dir vor, da sitzt ein Typ, der kein Chinesisch kann, in einem Raum und hat ein Buch, in dem er, wenn er Briefe bekommt, die auf Chinesisch geschrieben sind, kann er auf der linken Seite das chinesische Wort nachschlagen, auf der rechten Seite die Übersetzung nachlesen und schreibt den Brief dann auf Deutsch. Und das macht er 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre. Irgendwann kann er es halt, dann weiß er, was das bedeutet. So, das ist jetzt nicht ganz unähnlich der KI, die trainiert und lernt und lernt.
Das ist sehr ähnlich, ja.
Natürlich, wo sich die Geister jetzt scheiden, ist, wann ist es denn soweit, dass eine KI wirklich Inspiration haben kann? Kann sie das überhaupt? Das ist die Frage.
Dazu gibt es viele, viele Meinungen. Aber wenn man es vergleicht mit deinem chinesischen Briefschreiberbeispiel, KI kann das wunderbar machen, KI kann auch eine Sprache lernen. KI wird aber nicht zwingend gut drin sein, den Inhalt des Briefs zu definieren, den es schreibt. Und das ist halt dann das Kreative dran. Aber anyway, ich finde es ein sehr spannendes Thema natürlich. Ich habe in den letzten Jahren auch viel darüber diskutiert und geredet und geschrieben und so weiter. Ich finde es aber mal hochinteressant zu überlegen, wie ist der Einfluss von AI in der Filmwelt.
Ja, also der ist definitiv nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach. Ich sag mal, in den letzten 10 Jahren war so die vorherrschende disruptive Veränderung auf dem Filmgebiet die Content-Distribution. Ja, also durch das Streaming, Netflix und Co. hat sich das Modell komplett geändert, wie Medien distribuiert werden, wie man an neuen Stoff kommt sozusagen. Und die nächsten 10 Jahre werden stark davon geprägt sein, dass wir eine Disruption bei der Content-Erstellung sehen.
Genau, die berühmte Untergruppe der AI, die da Generative AI oder auch Gen AI genannt wird. Also die AI, die Inhalte erzeugt, halt basiert auf Learnings von existierenden Inhalten.
Genau, also um's in Layman's Terms mal zu definieren, ein Autofokus kann von einer AI oder einer KI profitieren. Ja, er stellt halt scharf, weil er weiß, was bestimmte Muster sind, wo Objekte sind. Das ist eine helfende KI. Jetzt gibt's dann, wie du gesagt hast, die generative KI, die dann anhand von ein paar Wörtern, die du ihr hinschmeißt, ein Drehbuch schreibt zum Beispiel, die sich dann was ausdenken kann. Und es gibt beide Bereiche, die in der Filmwelt momentan länger oder auch schon genutzt werden.
Wobei das Wort Ausdenken mir da schon wieder Schmerzen verursacht, muss ich zugeben. Denn Ausdenken würde wirklich heißen, was komplett Neues machen. Und das ist halt eigentlich nicht so, weil auch Generative AI basiert auf gelernten Materialien. Es können sehr viele Materialien sein. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen wo gelesen, dass von ChatGPT die Version 4 irgendwie 300 Milliarden Dokumente gelesen hat zum Lernen. Mhm. Also sie sind inzwischen beim Learning Material für neue Versionen von ChatGPT, haben sie aber das komplette öffentlich zugreifbare Internet schon gelesen. Sie haben es Schwierigkeiten, Content zu haben, um mehr zu lernen.
Ja, klar.
Und diese Tatsache ist einfach ein klares Zeichen dafür, dass es alles basiert, irgendwie basiert auf existierenden Inhalten. Natürlich macht er ein neues Zeug. Man kann einen Stil definieren. Das Wichtige an der AI ist, wenn man AI eine Aufgabe gibt, dann gibt man ja auch ein Ziel. Also man gibt AI eine Aufgabe. Wenn man als Ziel sagt, mach mir ein Actionfilm-Drehbuch, angelehnt an diesen 50 Filmen, aber es geht um einen Heist oder wie auch immer, dann kann Generative AI sicher schon ein Drehbuch produzieren. Aber es ist nicht komplett neu ausgedacht, zumindest meiner persönlichen Meinung nach. Wie definiere ich ausgedacht? Okay, aber das ist anders.
Naja, da bin ich völlig bei dir. Ich denke mir halt nur in manchen stillen Stunden, derer so viele sind in meinem Leben, ist es denn bei uns was anderes? Ich meine, wir ziehen unsere Inspiration ja eigentlich auch aus Dingen, die wir erlebt, gelernt, gesehen, gemacht haben. Das ist also ich sehe es genauso wie du, dass es noch ein Unterschied ist. Wahrscheinlich auch aus dem Gedanken heraus, dass ich einfach nicht will, dass man der Maschine zuschreiben kann, dass sie selber selbstständig denken kann. Aber es ist nicht sehr unähnlich.
Ja, das ist natürlich schon richtig. Wenn ein Mensch sich ein neues Drehbuch ausdenkt, basiert viel davon auf früher gesehenen Filmen, gelesenen Büchern, diskutierten Themen, eigenen Erfahrungen. Natürlich gibt es da auch eine Kreativitätskomponente, die da mit reinfließt.
Ja.
Die Frage ist trotzdem natürlich immer, wo kommt das her? Ich meine, wenn jemand ein neues Lied schreibt, dann ist es auch normalerweise ein Stil, den es schon gab. Und natürlich sind es dann neue Melodien oder neues Gitarrenriff oder neuer Gesang. Mhm. Aber natürlich gibt es da massiven Einfluss von vorher gehörten Sachen. Das ist genau das Gleiche. Also ja, insofern macht Generative AI das ähnlich wie der Mensch das macht. Trotzdem, ja, AI ist ein neurales Netzwerk in der neuen Version, in Deep Learning und so weiter. Aber trotzdem ist halt das menschliche Gehirn dann noch etwas, ich will nicht sagen flexibler, aber kann noch mehr mit den Daten anfangen als AI, die dann doch irgendwie auch von Menschen programmiert worden ist. Behaupte ich mal so, wie das heute ist und wie es in 5 Jahren ist, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es hängt auch vom eigenen Anspruch ab. Also so eine Produktionsfirma wie Asylum, die für Hits wie Sharknado verantwortlich sind, ich glaube, die freuen sich wie Bolle drauf, dass sie mit KI endlich nochmal Dutzende solcher ähnlicher Filme produzieren können.
Was natürlich AI sehr gut machen kann, ist 100 Filme analysieren von einem bestimmten Stil zum Beispiel, schauen, wie gut kamen die an, wie viele Leute haben sie angeschaut, wie viel haben sie gekauft, was sind die Ratings in IMDb und in Rotten Tomatoes und so weiter. Und darauf dann basiert, automatisiert ein noch besseres Drehbuch schreiben. Das kann AI sicher besser als der Mensch, weil AI mit großen Mengen von Daten, gerade wenn es um Zahlen, also so Ratings oder sowas geht, schon sehr viel anfangen kann. Das darf man nicht unterschätzen, dass da der AI-Impact gut ist. Andererseits, wir hatten ja mal irgendwann eine Folge, wo es um Streamer ging. Du erinnerst dich?
Ja, lange ist her.
Hatten wir beide eine ähnliche Meinung zu einem Punkt, nämlich, dass viele der neu produzierten Blockbuster-Filme auf den Streamern sich an gewissen Formeln festhalten und sich vieles wiederholt und vieles sehr vorhersehbar ist.
Ja.
Und genau das, würde ich erwarten, wird bei vielen AI-geschriebenen Drehbüchern ganz genauso passieren.
Absolut. Und ich meine, wenn man es jetzt ganz satirisch betreiben will, war ja die erste Human AI fürs Drehbuchschreiben Quentin Tarantino, der sich in seiner Jugendzeit haufenweise Hongkong-Filme, Pulp-Filme, Trash-Filme, alles reingezogen hat und das auf ein anderes Niveau gehoben hat.
Das war dann die QI, die Quentin Intelligence.
Ja, warum nicht? Wurde ja auch mit Oscars belohnt. Also, aber Spaß beiseite. Also meiner Ansicht nach ist der Weg, AI in der Filmbranche zu nutzen, vorgezeichnet, weil es einen ganz harten wirtschaftlichen Hintergrund hat.
Natürlich.
Wenn man sich eine aktuelle große Produktion anschaut, ja, für so einen fetten Blockbuster, sind Kosten von 200 Millionen aufwärts schon gesetzt. Und das sind nur die Produktionskosten. Da sind dann nicht noch Marketingkosten und Printkosten dabei. Große TV-Serien schaffen es locker über 10 Millionen pro Folge. Ja, die Ringe der Macht schätzt man ja sogar bei 25 Millionen pro Folge ein. So, und dann kann man das runterbrechen. 15-20% sind so Creative Talent, also die Schauspieler, der Regisseur, der Kameramann, der Produzent. Dann gibt es noch 50%, fallen dann auf Below the Line, also auf die restliche Crew und generelle Produktionskosten wie Location-Miete und Catering und was nicht noch immer. Und dann hast du nochmal 25-30% für die Post-Production. Und das fließt hauptsächlich in VFX, also in Spezialeffekte. Das heißt, wenn man es runterbricht, summa summarum, hast du circa 2/3 der Komplettkosten sind Arbeitskosten, wo Menschen was machen müssen. Und wenn du diese 2/3 minimieren kannst, da sagt kein Produzent, fast kein Produzent mehr nein.
Wobei der Produzent dann doch überlegen wird, ich spare mir vielleicht 20 Millionen bei den Kosten, dafür mache ich bei den Einnahmen 50 Millionen weniger.
Ja, klar.
Wenn es nicht wirklich gut wird. Also das menschliche Talent in diesen kreativen Berufen ist schon nicht zu unterschätzen, würde ich sagen.
Sagen wir mal, ich unterstelle, dass bei vielen Produzenten es so ist, dass wenn die Geldbörse juckt, das Gehirn leicht aussetzt.
Du meinst, sie sind Geldbeutel gesteuert.
Ja, so ungefähr, genau. Es wird mit Sicherheit welche geben, die das forcieren werden. Also da machen wir uns nichts vor. Das sind halt wahrscheinlich auch eher die kleineren Labels, die halt nicht aus der Liebe zum Film agieren, sondern halt einfach, weil es ein wirtschaftliches Modell ist. Ein Abschreibungsmodell oder was auch immer.
Die aber dann auch keine 5 Millionen an Kinos machen, sondern die dann halt irgendwie richtig 15 Millionen machen mit Direct-to-TV oder Direct-to-Blu-ray quasi und so.
Ja, dass es einen großen Impact haben wird, haben wir ja letztes Jahr gemerkt. Da war der große Streik der Screen Actors Guild, also der amerikanischen Schauspielergewerkschaft, die immerhin stolze Monate lang gestreikt haben, von Juli bis November. Und einer der Hauptpunkte darin war der Einsatz von KI, der ihre Arbeit gefährdet.
Und das ist ja nochmal eine ganz andere Komponente, finde ich, von dem, was AI bei den Filmen machen kann. Wir hatten bisher hauptsächlich über Inhalte, also Drehbücher und so gesprochen. Ne?
Ja, ja.
Jetzt sind wir natürlich bei dem ganz anderen Punkt, nämlich dass AI die schauspielerische Leistung quasi simuliert, dass halt der Schauspieler Angst hat, er wird irgendwie eine halbe Stunde gefilmt von allen Seiten und Bewegungen und so weiter. Und dann ist er wieder raus, bekommt dafür mal einmal $10,000 und fertig. Und dann wird seine Rolle, die dann doch irgendwie 3/4 des Films ausmacht, wird von einem AI-Avatar gemacht mit annähernd perfekter Qualität,
ja,
aber halt alles künstlich. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Angst. Wobei, weil wir haben in den letzten Jahren, gab es genügend Filme, also ich wollte sagen, wir haben gesehen, aber ich habe gar nicht viele gesehen, gab es genügend Filme, wo sehr, sehr viel mit künstlicher Intelligenz oder mit CGI im Prinzip Leute gemacht worden sind. Der letzte, den ich gesehen habe, war der 5. Indiana Jones, wo ja am Anfang Indiana Jones auch zumindest Harrison Ford aufgepeppt worden ist, dass er jünger aussieht. Und das war zwar schon sehr schön gemacht, aber echt sah es noch nicht aus.
Da kommen wir schon irgendwann hin. Aber ich denke, das wäre so ein Fall, wo ich sage, das ist okay, das ist der gleiche Schauspieler. Man lässt ihn halt jünger aussehen. Ja, wenn die Technik dann stimmt, das Ergebnis gut aussieht, habe ich da nichts dagegen. Schwieriger wird es dann, wenn man sagt, naja, ich mache jetzt einen neuen Film mit John Wayne, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, keine Ahnung, irgendwelche alten Klassiker-Schauspieler. wer hat das Recht an diesem Bild, an der Likeness? Ja, und darum ging es auch viel in diesen Streiks.
Natürlich.
Weil die Schauspieler sowieso schon unter diesen Buyouts zu leben haben. Das heißt, früher haben Schauspieler für jeden Rerun einer Serie, also für jedes Mal, wenn die Serie mal wieder irgendwo gelaufen ist, haben sie wieder Geld bekommen. Und dank dem disruptiven Streaming-Modell steht man jetzt eher auf Buyouts. So, das heißt, du kriegst einmal eine Zahlung und dann ist es egal, wie erfolgreich der ganze Kram wird, du als Schauspieler schaust dann einfach in die Röhre.
Da gibt es übrigens einen kleinen Nebeneffekt. Gerade habe ich vor ein paar Tagen erst gelesen, gerade den Fall mit dem Blair Witch Project. Hast du es gelesen?
Nee.
Das Blair Witch Project damals, das ist ja über 20 Jahre alt, war damals ein sehr disruptiver Film, also der kaum was gekostet, viel Geld verdient. Und die drei Hauptdarsteller, wo er dann damals in der ganzen Presse, wurden die als echt dargestellt. Die haben ja auch ihre echten Namen gehabt in ihren Rollen und so weiter. Und die waren dann in echt verschwunden angeblich. Die haben damals ein bisschen bezahlt bekommen und fertig. Haben nie wirklich richtig mitkassiert an dem großen Erfolg des Films.
Ja.
Jetzt wollen sie ein Remake machen von dem Film.
Okay.
Wo die drei wohl auch noch so irgendwie so cameo-mäßig vorkommen sollen. Aber die drei haben sich gesagt, nee, der Film war ein Erfolg wegen uns und an dem Remake müssen wir auch richtig mitverdienen, weil ohne uns wäre das nie so groß geworden, wie es war. Sehr interessanter Ansatz, dass sie halt sagen, wir müssen gar nicht vorkommen im neuen Film, aber den neuen Film, den würdet ihr nicht machen können, wenn nicht der alte wegen uns erfolgreich geworden wäre. Wir haben damals fast nichts verdient damit.
Ja.
Natürlich könnte man jetzt auch überlegen, ja, die machen die neuen Charaktere alle mit AI. Aha. Und die sind dann, sehen dann vielleicht auch einigermaßen fast echt aus. Und das sind halt einfach neue Figuren, die gleiche Geschichte erzählen. Und dann wäre wirklich die Frage, haben sie überhaupt hat ihre Beschwerde eine Berechtigung? Keine Ahnung. Aber es fällt mir gerade dazu ein, weil du eben meintest, wie Leute früher verdient haben an Filmen und heute. Das ist nochmal ein ganz anderer Effekt. Aber um zurückzukommen zu der Qualität der AI oder das Replacement der Schauspieler durch generierte Figuren. Ich habe da, als der Streik letztes Jahr war, schon ein bisschen auch mal drüber nachgedacht. Und wenn man sich wirklich anschaut, was macht einen Schauspieler einen guten Schauspieler? Ja gut, es gibt viele Sachen, die ihn gut macht. Aber ein wichtiges Element meiner Meinung nach ist ganz einfach, dass eben allein Gesichtsausdrücke halt wirklich zur Situation passend echt wirken müssen.
Ja.
Und wenn es schon mal die AI-generierte Figur gar nicht wirklich wie ein echter Mensch aussieht, dann können auch die Gesichtsausdrücke, wo ja ganz viele Nuancen eine Rolle spielen, kann das doch auch nicht so gut aussehen wie ein echter, also Stand heute. Aber andererseits, es entwickelt sich alles jede Woche besser. Und insofern, ja, wer weiß, in ein paar Jahren machen sie vielleicht super reelle Figuren mit AI.
Also die Entwicklung geht ja exponentiell durch die Decke. Also man hätte ja, wenn man schätzen hätte müssen, wann wir diesen Stand, den wir jetzt haben, erreichen, hieß es, naja, 2028 vielleicht. Und jetzt sind wir schon hier. Und das geht immer schneller und immer weiter. Klar, irgendwann hast du mal ein Cap, also wo es halt einfach nicht mehr weitergeht so schnell, wo es dann abflacht, die Kurve. Aber gib dem Ganzen noch 2-3 Jahre, dann kannst du diese Aufnahmen nicht mehr unterscheiden. Da bin ich mir relativ sicher. Das wird schwierig.
Ja, hast du vermutlich schon recht. Und dann haben sie auch ein Recht dran, Angst zu haben. Natürlich könnte man dann sagen, hey, ich mache jetzt einen AI-Charakter, der sieht aus wie 80% John Wayne und 20% The Rock.
Ja, klar.
Und dann hat keiner ein Recht dran.
Also ich warte ja nur mal drauf, bis das erste Studio anfängt, einen komplett virtuellen Schauspieler zu hypen. Wann das soweit sein wird. Also es gibt ja schon auf Instagram und Social Media generell gibt es so Ansätze von virtuellen Influencern. Und wenn das dann wirklich mal etabliert, also ich weiß nicht, ich möchte es nicht unbedingt erleben, ich finde das irgendwie traurig.
Ja, es gibt in Asien virtuelle Bands, ne?
Ja,
wo die Band, keine Menschen sind, wo sie dann Konzerte machen, wo sie so hologrammmäßig auf der Bühne sichtbar sind und dann sich auch bewegen und singen und rumtun, aber komplett gefaked sind. Das gibt's heute schon, ne? Also das wird in der Filmbranche sicher auch bald kommen und dann ist die Frage, wie wird's ankommen? Ich würde vermuten, das kommt dann sehr drauf an, wie gut es wird und ob sie es dann auch so machen, dass es beim Publikum gut ankommt. Ich meine, warum sind heute Stars Stars? Hm. A, weil sie gut schauspielen, also die Schauspieler Stars. Und B, weil sie das so machen können, dass das Publikum sie irgendwie mag quasi.
Ja.
Und das musst du erstmal hinkriegen mit einer Fake-Figur.
Ja, und diese ganzen Diskussionen sind auch gar nicht neu. Die nehmen jetzt nur deutlich mehr Geschwindigkeit auf. Ich weiß noch, es ist eine Geschichte aus den 80ern natürlich. Da ging es um den Film Zurück in die Zukunft, Teil 2. So, und der erste ging ja durch die Decke, wie wir wissen. Ist ja ein popkulturelles Phänomen weltweit gewesen. Und man wollte den zweiten Teil natürlich mit der alten Crew und so weiter wieder filmen. Und Crispin Glover, der den Vater von der Hauptfigur gespielt hat, hatte mehr Geld gefordert. Und das Studio hat dann gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann hat man tatsächlich einen anderen Schauspieler gecastet und ihm eine Schaumlatex, Silikon, was auch immer welcher Werkstoff es war, eine Maske aufgeklebt, damit er Crispin Glover ähnlich sah. Man hat ihn nie so ganz gesehen, aber immer so ein bisschen angeschnitten. Also man hat schon
als ältere.
Genau.
Vater, ne? Das war dann schon ein paar Jahre später.
Ja. Und man hat aber auf jeden Fall als Zuschauer das Gefühl gehabt, Crispin Glover spielt mit. Und ja. Crispin Glover ging vor Gericht und hatte eingeklagt, dass das so nicht geht. Dass man einfach sein Aussehen kopiert und damit Geld macht. Und er hatte recht bekommen. Seitdem gibt es den, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ich glaube der Glover Act tatsächlich, dass sowas nicht mehr erlaubt ist. Und diese Diskussionen kommen jetzt halt in vermehrtem Maße auch wieder hoch mit KI, logischerweise.
Ja, macht Sinn, verstehe ich auch.
Aber es ist, also man kennt ja so die alltäglichen gängigen AI- oder KI-Apps, die da so draußen rumwuschen. Ja, machen Sie das tollste Bewerbungsfoto für LinkedIn mit einer App in 2 Sekunden oder lass jemanden, von dem du ein Foto hast, tanzen und lauter so ein Kram. Aber es gibt tatsächlich auch hochspezialisierte Software in dem Bereich, die schon in the wild ist, die in der Filmbranche eingesetzt wird. Und einiges wusste ich, aber so beim Nachlesen, ich war echt überrascht, wie viel es da mittlerweile schon gibt. Das ist unglaublich. Also logischerweise beschränkt es sich hauptsächlich auf die Vorproduktion und die Nachproduktion. Während der Dreharbeiten hast du wenig Einsatz von KI. Aber in der Planungsphase, in der Vorbereitungsphase hast du extrem viel schon. Und vor allem in der Post-Production, in der Nachbearbeitung hast du massiven Einsatz.
Ja gut, in der Post ist natürlich sehr viel Arbeit, die am Computer gemacht wird und gemacht werden muss.
Richtig.
Und da ist sehr vieles natürlich, was du mit den richtigen Daten einer AI gut beibringen kannst. Und Daten heißt einfach nur eine Menge Filmmaterial. Dann sagen, okay, mach hier mal die Farbtöne so wie in dem und dem und dem Film. Und dann ist alles andere nur Berechnung. Da geht es ja nicht um Inhalte, da geht es ja dann eher um Berechnung von Bildern, die aber schon, die nur modifiziert werden müssen in vielen Sachen in der Post. Ne?
Richtig, richtig. Also ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, nur weil es mich halt selber interessiert. Ich denke, da sind auch einige hier draußen an den zugeschalteten Geräten dran interessiert. Es gibt in der Vorproduktion ein Tool, das nennt sich Scriptbook und das verrät schon relativ viel. Also es analysiert Drehbücher und bewertet das Box-Office-Potenzial, also wie viel Umsatz kann es machen. Es bewertet Genre, die Demografie der Zuschauer, kann dir genau sagen, in welche Richtung du dann gehen musst. Im Marketing kann dir aber auch sagen, na, wenn du die und die Zielgruppe erreichen willst, solltest du jetzt noch so ein Plot-Element einbauen. Das ist gruselig. Und 20th Century Fox hat es benutzt, um zum Beispiel den Film Logan mit Hugh Jackman das Drehbuch checken zu lassen und zu prüfen, naja, was könnte denn Sinn machen handlungsmäßig. Also wirklich schon große Produktionen, die so ein Zeug auch schon nutzen aktuell. Dann geht es weiter mit der Firma Synalytic. Die hat eine Software namens Talent Scores. Und die kann per KI einschätzen lassen, wenn du den und den Cast hast, also diese und jene Schauspieler, was für einen Erfolg wird der Film haben, wenn er in dem Genre spielt und in den Ländern veröffentlicht wird. Das ist halt simples Data-Bashing, würde ich mal sagen. Ja, sie haben ja genug Daten aus den letzten 100 Jahren. Und Warner Brothers hat eine Partnerschaft mit denen eingegangen. Das heißt,
das ist im Prinzip das, was man in der IT-Welt als Predictive Analytics bezeichnet.
Korrekt, ja. Und Warner Brothers setzt da drauf. Und da kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass sie sehr viele Casting-Entscheidungen mittlerweile auch schon davon abhängig machen.
Ja, aber das ist im Prinzip nur eine Weiterentwicklung von so dem, wie es früher an mit Business Analysts mit Excel und mit der Hand gemacht haben.
Ja.
Du hast früher ein Team von 20 Leuten gehabt, du hast heute ein Programm, das macht es dann 10-mal so gut, aber halt für einen Bruchteil der Kosten und schneller.
Ja.
Das ist aber alles ganz, aus meiner Sicht jetzt keine krasse Sache, das ist halt Automatisierung mit Computern. Da ist aber nichts oder wenig Kreatives dabei, finde ich.
Ja, ich da gebe ich dir recht. Anderes krasses Beispiel, ich habe mit in mehreren Gesprächen mit Menschen, die in dieser Branche arbeiten, rausgehört, man hängt es nicht an die große Glocke, ja, weil man sich das mit dem Auftraggeber nicht versauen will, aber einige der Drehbuchautoren nutzen massiv Tools wie ChatGPT. Das heißt, ich habe selber auch damit rumgespielt, um mal zu schauen, ja, könnte es funktionieren, könnte es nicht. Also ChatGPT beherrscht, so wie du es vorhin gesagt hast, hat ja tausende von Drehbüchern und Dokumenten gelesen. Das weiß, wie so klassische Aufbauten eines Drehbuchs sind. Ja, so ein Dreiakter, wann sind die Plotpoints, wann sind die Storybeats und so weiter. Und ich habe einfach mal Ideen hingeworfen für verschiedene Szenarien und habe unterschiedliche Buchvorschläge zurückbekommen, konnte dann Szenen ausfleischen lassen, mir beispielhafte Dialoge schreiben lassen, habe sie von mir angedeutete Szenen erweitern und verbessern lassen. Und das war gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einem professionellen Texter, wo er geschrieben hat, hier sind, ich glaube, 7 oder 8 Wörter, an denen ihr erkennt, dass ein Artikel von ChatGPT geschrieben worden ist.
Hm. Ja, klar.
Das war wirklich sehr amüsant. Das hat alles seine Schwächen, aber der große Knackpunkt dann ist im Prinzip, dass sich ein Mensch von einem Tool wie ChatGPT sowas schreiben lässt, und das kann, gebe ich dir schon recht, ich habe es nicht gemacht, aber gebe ich dir recht, kann sehr gut werden, und muss es dann aber noch mit der Hand feintunen.
Ja.
Und wenn er das macht, dann kann da wirklich auch echt Wirkendes und Gutes dabei rauskommen. Da bin ich überzeugt davon. Die Frage ist trotzdem, wie schon ganz am Anfang erwähnt, wie neu ist das dann, was da rauskommt?
Ja, auch die moralische Frage, wie viel KI-Anteil darf denn sowas überhaupt haben? Und ist es überhaupt wirklich noch messbar dann im Endprodukt, wenn du dann selber das alles nochmal überarbeitest?
Naja, gut, die Frage, das heißt, darf das haben, basierend auf was? Ich meine, da gibt es ja keine, gibt es da ethische Regeln oder moralische Regeln? Nee.
Also es gibt bald eine EU-weite Pflicht zur Kennzeichnung von vollständig oder teilweise KI-generierten Inhalten. Das ist zumindest ein wichtiges Thema geworden.
Aber das zu bezeichnen, heißt ja gar nichts. Und dann werden wirklich, dann werden ganz sicher 80% der Drehbücher diese Kennzeichnung haben, weil inzwischen jeder ein paar Kleinigkeiten hier oder da machen lässt. Oder was ja das Schöne an Tools wie ChatGPT ist, oder nicht das Schöne, es sind viele schöne Sachen, aber einer der spannenden Effekte ist, du kannst ja von dem ja einen Text schreiben lassen. Hm. Dann kannst du sagen, ja, mach den Text nochmal, aber ein bisschen lustiger. Ja. Oder ein bisschen sachlicher oder ein bisschen aggressiver oder ein bisschen pumpiger. Und der hat da ganz viel Stil drin. Und deswegen kannst du da schon dir auch von der AI einiges feintunen lassen.
Ja.
Und deswegen wird das, glaube ich, ganz oft gemacht. Wenn du bist Filmproduzent, bekommst ein Drehbuch von einem Drehbuchautor und denkst, das ist schon ganz gut, aber in der Szene, du brauchst ein bisschen mehr Pep.
Ja, und das ist halt das, wo du vorhin auch sagtest, da muss man unterscheiden zwischen Standard-AI und generativer AI. Ich habe damit kein Problem zu sagen, dass ich ein Tool wie Midjourney nutze, um mir Bilder erträumen zu lassen, die ich als Moodboards hernehmen kann, als Inspiration oder als Previs. Das ist alles okay. Aber es sollte jetzt nicht unbedingt das Endprodukt sein, das ich mit dieser KI generiere. Es kann mir gerne helfen, aber nicht mehr.
Genauso wie ich kein Problem damit habe, wenn jemand bei einem Drehbuch eine Szene von ChatGPT ein bisschen aufhübschen lässt.
Ja.
Das machen sie bisher immer mit 5 anderen Autoren, die dran arbeiten und dann nichts Besseres draus machen.
Ja.
Wenn es AI macht, ist auch fein. Aber wenn sie halt AI nutzen, um was komplett from scratch künstlich herzustellen in großen Mengen, dann frage ich mich halt wirklich, wie viel davon ist noch Kreativität und wie viel bin ich bereit, dafür Geld auszugeben? Weil im Prinzip bezahlt man dann nur die Leute, die die AI genutzt haben.
Ja, richtig.
Und nicht die Kreativen.
Richtig. Ja, und in der Postproduktion gibt es auch noch so ein paar Dinge. Ich meine, du hast ja schon die Deepfakes angesprochen, wie wir es bei Indiana Jones gesehen haben. Oder, wo ich es gar nicht so geil fand, The Irishman von Scorsese.
Das habe ich gesehen.
Sah es jetzt auch immer so ein bisschen wächsern aus, die Gesichter. Das war jetzt nicht so geil. Aber es gibt da unglaublich gute Software mittlerweile. Disney hat eine eigene Software entwickelt, die heißt Face Director. Und das ist krass, du nimmst dir einfach, wenn du nicht den perfekten Take hast von einem Schauspieler, nimmst du einfach mehrere Takes und blendest dann die Dinge zusammen, die am besten zusammenpassen. Die Augenpartie aus Take 1, den Mund aus Take 2 und das Nasenflattern aus Take 3.
Das finde ich dann interessant, aber auch da ist wiederum die Frage, ist es dann auch der echte Schauspieler?
Das ist nämlich das, was ich auch denke. Sie haben es sogar auch in Avengers Infinity War schon eingesetzt, um halt in manchen Sequenzen die richtigen Emotionen richtig rüber zu bekommen, die dann in dem Moment vielleicht nicht ganz perfekt gepasst haben beim Drehen. Da haben wir so ein bisschen Feintuning betrieben.
Aber vielleicht kann der Schauspieler diese Kombination von Gesichtsausdruckselementen gar nicht gleichzeitig machen.
Richtig.
Oder will es nicht machen, richtig, weil es nicht zum Charakter passt. Dann kann jemand den Charakter, den der Schauspieler eigentlich spielt, so zusammenbauen, wie der Produzent das will oder der Regisseur, ja, und nicht wie der Schauspieler das macht. Und dann ist es wiederum ein Fake, finde ich. Also, es ist so eine große Grauzone. Da gibt es den weißen Bereich, das ist so alles von Menschen, und den schwarzen Bereich Drehbuch-AI und Bilder-AI und Musik-AI. Aber das sind ganz, ganz kleine Teile in Zukunft. Dann gibt es einen riesengroßen Graubereich dazwischen. Und der wird anstrengend.
Gerade wie du sagtest, na, vielleicht kann der Schauspieler das gar nicht und wird irgendwie so zusammengeschnipselt. Ja, ist das okay oder nicht? Aber die andere Frage ist, vielleicht will er das gar nicht so spielen. Vielleicht denkt er, das ist nicht die richtige künstlerische Interpretation des Moments.
Genau.
Und
dann ist eben das, was man auf der Leinwand sieht, nicht mehr der Schauspieler.
Ja. Ja, das ist richtig.
Ach, es wird interessant, was sich da in den nächsten Jahren alles so entwickelt und wo das hingeht.
Ja, es wirft seine Fangarme auch in viele verschiedene Bereiche aus. Ja? Also viele Dienstleister werden darunter leiden müssen. Gerade bei uns in Deutschland ist ja doch ein hervorragend gute Synchronszene. Ja, also die deutschsprachigen Versionen von Filmen und Serien, zumindest von den hochwertigen, die sind echt gut und weltweit mit die besten Synchros, die man finden kann. Jetzt gibt's aber halt die Software LipDub AI, von der habe ich Demos gesehen. Das ist unglaublich. Ja? Du hast halt eine Szene aus einem Film, ich sage jetzt mal mit Brad Pitt. Dann lässt du halt jemanden den Text ins Deutsche übersetzen. Vielleicht macht das ja auch schon eine KI. Aber diesen Text fütterst du an die Software, die dann mit dem Stimmmuster, in dem Fall von Brad Pitt Deutsch sprechen lässt. Das wird dann auf den Ton reingemischt. Und eine zweite KI-Software kümmert sich drum, und das finde ich noch perverser, die Lippenbewegungen korrekt auf die Sprache anzupassen.
Oh, wow.
Und es sieht echt gut aus. Es sieht echt gut aus. Es ist hochwertig genug, dass es durchgehen würde.
Oh, wow.
Also da wird uns noch vieles in den nächsten Jahren überraschen, verschrecken,
ja,
ungläubig den Kopf schütteln lassen. Was denkt ihr denn zu dem Thema? Das wird uns, glaube ich, auch mal sehr stark interessieren.
Seht ihr das eher negativ oder freut ihr euch mehr auf alles?
Lasst uns Comments da auf Insta oder wo auch immer ihr uns gefunden habt. Und wir fassen das alles mal in einer weiteren Folge gerne wieder auf.
So, das war jetzt genug AI. Ich brauche ein bisschen wieder mal eine echte Unterhaltung mit echten Leuten.
Ich war eine echte Unterhaltung. Nein, stimmt, du hast mit einem KI gegenüber gesprochen die ganze Zeit und es ist dir nicht aufgefallen.
mit der Carsten Intelligence.
Ja, aber jetzt wieder hört auf mit KI und geht mal raus und genießt ein bisschen Natur. Das Wetter ist zumindest bei uns heute zum Zeitpunkt der Aufnahme wunderschön und das werden wir jetzt auch tun.
Genau, raus an die Luft und unter den blauen Himmel.
In diesem Sinne, eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Mal anschauen. Ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Miserer. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die werden wollen.
Mal anschauen.